Heute bei uns im Podcast Dr. Christian Spindler. Christian ist Physiker und Klimawissenschaftler, Gründer und CEO von SustainAccount in Zürich, einem der führenden Anbieter von Analysen, die den finanziellen Risiken des Klimawandels für Unternehmen ermitteln. Davor arbeitete Christian bei dem globalen Beratungsunternehmen PwC. Heute sprechen wir über das Thema: Ist die Nachhaltigkeitswelle vorbei? Und über China, die neue Weltmacht. Christian, freut mich außerordentlich, dass du heute da bist im Capricorn Connect Podcast. Du bist ja jetzt auch schon fast Stammgast, wiederkehrender Gast.
Danke.
Freut mich umso mehr. Ich würde gerne heute mit dir mal über dein Thema, wo du ja Experte auch mitunter bist, Nachhaltigkeit. Wir haben ja jetzt mit der Trump-Regierung in den USA sozusagen fast ein bisschen einen Riegel hervorgeschoben bekommen, weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja doch in den letzten Jahren auch sehr in den Medien sehr präsent gewesen. Mhm. Wie siehst du das jetzt mit dieser neuen Regierung? Ist das jetzt völlig tot, das Thema Nachhaltigkeit? Oder gibt es das noch, dieses Thema Sustainability, Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft? Mhm.
Nachhaltigkeit wird nie tot sein, aus Definition. Ich meine, Nachhaltigkeit bedeutet, dass man so wirtschaftet, dass es auch morgen noch was zu wirtschaften gibt. Und da ist jedes Unternehmen dran interessiert. Aber ich verstehe schon, worauf die Diskussion natürlich rausläuft. Wir haben viel diskutiert über A, Klima, Umwelt auf der einen Seite und B, natürlich über soziale Themen, über Gender, über Wokeness und über überweiterte Dinge. Das heißt, wenn man es genauer betrachtet, ist Nachhaltigkeit natürlich ein sehr diverses Feld. Und so möchte ich das auch mal differenzieren. Mein Fokus, Klimarisiken, sind ja aus dem Umweltbereich, Umwelt- und Klimabereich. Und das Umwelt- und Klimathema kann man wiederum differenzieren in Dinge, die heute stattfinden. Wenn heute Luftverschmutzung stattfindet und Menschen krank werden, davon ist es ein heutiges Problem. Und dann in Klimathemen, die auch heute stattfinden, die aber längerfristige Auswirkungen haben. Und wenn man diese Differenzierung noch macht, dann kann man sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall tot, weil heute finden Programme statt, wo Luftverschmutzung versucht wird anzugehen, zu reduzieren, weil ein akutes gesundheitliches Problem für die Bevölkerung da ist. Heute findet Klimaschutz statt, weil man erkannt hat, dass man auch heute und auch in den nächsten Jahren natürlich verstärkt dieses Problem haben wird, das ist des Klimawandels und der Extremwetterereignisse. Und deswegen ist es alles andere als tot.
Also Klimawandel immer noch ein aktuelles Thema. Man hat ja so den Eindruck gehabt, dass auch das Gender-Thema da so mit durchgemischt worden ist, also mit diesem Nachhaltigkeits- und Klimathema.
Ja.
Wie siehst du das?
Also ich sehe das als wirklich gefährlichen Punkt an. Denn wir haben zwei Sachen. Wir haben diese ganzen Umwelt- und Klimathemen, die sind für mich als Hintergrund, ich bin ja Physiker, die sind messbar. Ja, wir können hier die Feinstaubkonzentration in Zürich, wo wir uns befinden, messen und feststellen, wie gut ist die Luftqualität. Ja. Wir haben aber auf der anderen Seite die sozialen Themen angesprochen, Gender-Themen, Wokeness, die aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht messbar sind, die aber nicht aus einer quantitativen, naturwissenschaftlichen Sicht erfassbar sind. Und die vielmehr unser Wertekonzept, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben, betrachten. Darüber kann man streiten, darüber sollen wir auch streiten als plurale Gesellschaft, aber die sind nicht fassbar. Und dementsprechend ist diese Vermischung dieser beiden Regime, finde ich, sehr gefährlich.
Das heißt, du würdest auch propagieren, ein bisschen mehr Emotionen rauszunehmen aus dem Klimathema, weil das ja auch alles wissenschaftlich messbar ist.
Ja, genau. Die Emotionen, die dürfen dann gerne reinkommen in die Frage, wie geht man damit um? Das ist wieder ein gesellschaftliches Thema, aber rein die Tatsache, dass man die Fakten betrachtet und dass man dann eben entsprechend Optionen auf den Tisch legt, wie damit umzugehen ist, das ist für mich weniger ein emotionales Thema, sondern ein sachliches.
Die EU hat ja in der Vergangenheit viele Nachhaltigkeitsprojekte auch angestoßen. Würdest du denn sagen, dass dieser Fokus generell in unserer Gesellschaft auf diese Nachhaltigkeit oder auf das Nachhaltigkeitsthema auch ein bisschen übertrieben worden ist?
Also die EU hat sich auf jeden Fall weltweit als Vorreiterin positioniert, auch wieder in diesem gesamten Spektrum der Nachhaltigkeit, aber insbesondere auch im Klimathema. Und wenn wir uns aufs Klimathema fokussieren, die EU hatte den Green Deal propagiert, unter dem eine ganze Reihe von Nachhaltigkeits- und eben halt Klimainstrumenten beschlossen wurden. Und die EU hat in der Hinsicht eine gute Sache gemacht, in der Hinsicht, dass sie das gesamte Spektrum an Möglichkeiten versucht hat auszuschöpfen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Auf der einen Seite sehr abstrakt, aber hochwirksam, der CO2-Emissionshandel. Ja, also da geht es darum, wir haben ein Problem, nennt sich CO2, das verursacht den Klimawandel. Und wir versuchen, dieses Problem durch einen Preis zu verteuern. Also wir versuchen, dieses Problem zu begegnen, indem wir CO2 einen Preis geben. Dadurch machen wir es teuer und versuchen, den Markt regeln zu lassen, weniger CO2 zu produzieren, aus purem Eigennutz, ne, aus purer Kosteneffizienz. Das ist die eine Seite vom Spektrum. Und dann geht es weiter bis zu einem ganz fokussiert detaillierten Eingreifen in einzelne Technologien. Also was als Verbrenner aus, ja, durch die Medien propagiert wurde, also quasi die Verbot von Neuzulassung von Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge. Das ist eine ganz spezifische Technologieregulierung. Also es hat wenig zu tun mit dem eher abstrakten Konzept von einer CO2-Bepreisung. Und auf der einen Seite regt sich viel mehr Widerstand als auf der anderen. Ne? Also das Thema Verbrenner aus, diese konkrete Regulierung, sehen wir alle in den Medien, hat viel mehr, ist wie unter Beschuss gekommen, da regt sich viel mehr Widerstand. Und das kommt eben daher, dass man sich hier vielleicht auch eine Chance gibt zu sagen, es kann ja auch in Zukunft Technologien geben, bei der der Verbrennermotor sehr gut funktioniert, CO2-arme Kraftstoffe, CO2-freie Kraftstoffe zu verwenden.
In dem Kontext, Christian, würde mich natürlich auch mal interessieren, deine Meinung, wann ist Regulierung gut und wann ist sie weniger gut? Wann ist sie geschäftshinderlich?
Die Frage ist, wie man Regulierung letztlich umsetzt, ob sie gut oder geschäftshinderlich ist. Ich bin kein Volkswirtschaftler, also ich kann wenig darüber sagen, in welche Dynamiken entstehen, wettbewerbliche Dynamiken, wenn Regulierung, insbesondere Subventionen oder Verbote ausgesprochen werden. Aber hinsichtlich technologischer Sicht ist es schon so, wenn ich zu stark in einzelne Technologien rein reguliere, vergebe ich mir einfach die Chance zu sagen, es gibt Innovation auf der Welt, Menschen sind innovativ, wollen neue Dinge entwickeln und dementsprechend wird es auch für ein heute vielleicht vermeintliches Problem vielleicht eine Technologie geben, die dieses Problem löst. Wo Regulierung dementsprechend benötigt wird, ist in all den Bereichen, in denen der Markt versagt, und zwar in der Hinsicht versagt, ein gesellschaftliches, evidentes Problem auch wirklich zu lösen oder wenigstens nicht zu verschlimmern. Also Thema Klimawandel ganz konkret. Der Markt, der freie Markt versagt darin, CO2 zu vermeiden, weil CO2 keinen Preis hat, wenn man es einfach in die Luft entlässt. Und dementsprechend wäre dieser Marktmechanismus, dass wir geben CO2 einen Preis, wir machen einen Emissionshandel, ein geeignetes Instrument, ohne jetzt zu sagen, wir haben die und die Technologie, da haben wir jetzt keine Idee, wie wir die klimaneutral darstellen können und deswegen müssen wir die verbieten.
Das heißt also, bei Marktversagen sind Regulierungen notwendig, um einfach gewisse Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass man die ein besseres Lot dann bringen kann.
Das denke ich, ja. Bleibt noch die Frage, wie definiert man Marktversagen? Was ist Marktversagen? Und da komme ich zu dem ersten Punkt zurück. Wenn ich es messen kann, wenn ich weiß, es gibt hier eine Evidenz, wir haben Klimawandel, wir haben mehr Hitze, wir haben mehr Probleme mit Gesundheit, wenn wir mehr Hitze haben, wenn man diese Wirkungsketten aufstellen kann, dann kann man von einem Marktversagen sprechen. Wenn wir aber andere Dinge haben, auf der eher sozialen Ebene, wo ich mehr Schwierigkeiten habe, das Ganze greifbar zu machen, dann ist es eher eine Wertediskussion. Ne? Und in der Hinsicht müssten wir es dann auch behandeln.
Christian, es gibt ja viele Unternehmen, die haben sich auch das Gütesiegel der Sustainability oder Nachhaltigkeit draufgeklebt. Inwiefern, also ich komme jetzt gerade zum Thema Greenwashing, inwiefern kann man denn der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen oder inwiefern haben denn Unternehmen das auch ein bisschen ausgenutzt?
Ja, das ist schwierig zu definieren, was Greenwashing ist. Ja. Also jedem Unternehmen sollte natürlich freigestellt sein, wenn es gute Dinge tut, also gut im Sinne von, wir gehen über unseren reinen Unternehmenszweck hinaus, ja. Das auch dann marketingtechnisch zu vermarkten. Ist das jetzt schon Greenwashing, ja oder nein? Vielleicht anekdotisch, wir gehen ja aufgrund unseres Firmenzwecks, schauen wir uns natürlich viele Firmen an, was machen die gerade im Bereich des Klimareportings, auch des Klimarisikoreportings und so weiter, haben dementsprechend mit sehr vielen Nachhaltigkeitswebsites natürlich täglich auch zu tun und irgendwann ist es schon interessant, dass eigentlich die gleichen Botschaften natürlich auch immer wieder kommen und man sieht die gleichen Stock-Images mit grünen Blättern und gesunden Wäldern und so weiter. Also diese Dinge, die sind ja...
Man sieht ein Muster.
Das Muster, genau. Aber dann gibt es eben halt auch die, ich sag mal, rechtlich auch harten Greenwashing-Themen, wo man einfach Falschbehauptungen aufstellt. Das gibt es auch, aber die sind eigentlich mehr oder minder unter Kontrolle, weil es dann, wenn es... Ich sag mal, im Banken- oder im regulierten Sektor hat man eben die Aufsicht, die da natürlich drauf schaut. Das ist alles ganz gut im Griff. Schwieriger ist das Thema zu bewerten, wenn Unternehmen eben sagen, hier, ich leiste hier einen Beitrag, ich nenne jetzt keine Namen, ich hätte da einige parat, aber ich leiste jetzt einen Beitrag, der einen Aspekt meiner Tätigkeit unglaublich gut darstellt und heraushebt. Und man muss wirklich ein Insider sein und so ein bisschen nachdenken, um zu wissen, na gut, das, was du jetzt hier groß herausstellst, ist im Vergleich zu deiner restlichen Art und Weise, wie du Umsatz generierst, sowas von marginal. Das kannst du auch gleich sein lassen. Ne? Aber das Große und Ganze wird dann nicht herausgestellt. Das ist aber nicht verboten, das zu machen.
Ja. Christian, du bist ja Gründer und Geschäftsführer von SustainAccount. Was hat dich denn motiviert, in diesem Bereich zu gehen? Weil du hast ja eine der Big Fours gearbeitet, du bist Physiker, promovierter Physiker. Wie bist du da reingerutscht?
Ja, auf der einen Seite natürlich das geschäftliche Interesse. Ich meine, man sieht ja, dass es gibt eine Nachfrage zu einem gewissen Thema und die möchte man lösen und damit ein Unternehmen aufbauen. Das ist ganz klar die Motivation, ein Unternehmen zu gründen. Und dass es eben gleich oder gerade in dem Bereich Klimarisiken ist, das hat damit zu tun, dass mich das Thema Klimawandel natürlich das ganze Leben begleitet und dementsprechend ich auch sehr oft beobachten konnte, wie Unternehmen, die versuchen, in hinsichtlich Dekarbonisierung und den Klimaschutz anzugehen, das tun, aber oft mal vielleicht ein bisschen zäh vorankommen. Das Thema Klimarisiken ist anders gelagert. Wenn man sagt, man hat vernünftige Klimamodelle und kann wirklich in gewissen Szenarien eben vorhersagen, wie Extremwetter, wie Klimawandel stattfindet und wie das ein Geschäft dann auch beeinträchtigt, dann stehen da ganz harte finanzielle Interessen für die Kunden dahinter und das ist dann auch durchdeklinierbar und darstellt.
Kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, wo so eine geschäftsschädigenden Auswirkungen man spüren könnte
jetzt? Also wir sind ganz konkret ja sehr stark im Immobilienbereich unterwegs. Wir arbeiten mit großen Gesellschaften, die zum Beispiel Wohnungsbaugesellschaften, aber eben auch Pensionskassen und Fonds, die sehr viele Immobilien bewirtschaften und als ein Geschäftsmodell zum Beispiel durch langfristige Mietverträge Erträge generieren. Und wie wir alle persönlich wahrscheinlich auch schon erlebt haben, ist es natürlich mittlerweile im Sommer heißer als noch vor 20 Jahren in einem typischen Sommer. Also Klimawandel findet statt und dementsprechend wirkt sich Hitze auf die Attraktivität von Lagen aus. Ne? Es gibt die ersten Klagen, die von Mieter gegen die jeweiligen Vermieter, die sagen hier, die Wohnung ist quasi nicht bewohnbar, von mir aus im Dachgeschoss in irgendeinem Altbau, wo man mit Klimatisierung Probleme hat, wo dann auf Mietminderung klagen und ähnliche Dinge mehr. Und diese Dinge, die berechnen wir und das sind konkrete Sachen, bei denen wir quantitativ ermitteln können, wenn die und die Szenarien, die und die Hitzesommer eintreten, hast du, lieber Kunde, den und den Mietausfall perspektivisch aufgrund von Verschlechterung von Lagen und aufgrund von Mietminderungsklagen, die wir dir heute darstellen können.
Und das kann man auch applizieren auf andere Branchen, auf andere Bereiche
Das geht auf, also wenn wir im Immobilienbereich bleiben, Hitze ist ja gerade ein Thema, wo im historischen Kontext nie versichert war. Ne? Also Hitzeschäden sind nicht versicherbar gewesen. Es wird jetzt kommen. Ne?
Aber kann man sich auch versichern dann?
Es wird zumindest kommen, aber bislang sind ja vor allem Elementarschäden, also Fluten und Stürme und dergleichen versichert. Das ist natürlich, sind weitere Punkte im Immobilienbereich. Und dann geht es natürlich weiter. Sobald wir im gewerblichen Bereich sind, also denken wir an eine Logistikhalle. Eine Logistikhalle funktioniert A als Warenlager, B aber auch als Hub, wo ich mit Verkehrsmitteln hin muss, sei es mit der Bahn oder mit LKWs, die dorthin fahren. Ja, viele Logistikhallen sind neben Autobahnen gebaut, um dort eben den Verkehr zu ermöglichen. Das heißt, unsere Analysen gehen dann nicht nur auf den wirklichen Ort des Geschehens, sondern eben auch drumherum. Sind Verkehrswege betroffen von Extremwetterereignissen, zum Beispiel von Starkregen und den Fluten, die dann daraus resultieren könnten? Also wie ist die Zugänglichkeit? Das geht noch nicht ganz in den nationalen Lieferkettenbereich rein, aber nimmt eben die größere Funktionalität und Business Interruption Frage mit in den Begriff.
Sind denn eure Kunden dann hauptsächlich KMUs oder auch multinationale Konzerne? Weil ich erinnere mich auch, du hattest mir mal gesagt, ihr habt auch Bund, Kantone, ja. Also auch Regierungen können theoretisch auch Kunden von euch sein. Ne?
Ein aktuelles Projekt läuft mit der Schweizer Regierung, respektive mit dem Bundesamt für Energie und mit Meteo Schweiz. Da geht es um die Kosten des Klimawandels für die Schweiz. Die Studie wird erscheinen im Jahr 2026. Sie ist noch nicht publiziert, also ich kann inhaltlich noch keine Auskunft geben. Aber vom Kontext her, das steht auch auf der Website drauf, haben wir uns viele Prozesse angeschaut, die wichtig sind für die Schweizer Volkswirtschaft, aber gleichzeitig von Klimawandel stark betroffen sein werden und geben da Schätzungen und rechnen da Dinge aus, wo wir eben dann Kostenfolgen durch den Klimawandel ermitteln können.
Christian, wir sind ja jetzt in der Schweiz, also in Zürich aktuell und da ist ja auch Skifahren sehr beliebt. Mhm. Und jetzt, was hat denn, Klimawandel hat ja auch auf Skifahren einen großen Einfluss. Was kannst du denn sagen über die Zukunft von Skigebieten? Weil wenn ja auch kein Schnee in den Skigebieten ist, hat das natürlich einen drastischen Ausfall, Auswirkungen auch auf diese Skigebiete und den Schweizer Tourismus. Was kannst du denn dazu sagen?
Also es ist tatsächlich ein Punkt, der in dem Projekt mit behandelt wurde und an dem man auch sieht, wie komplex diese ganze Gemengelage ist. Wir sehen alle, dass wir weniger Schnee haben, auch wiederum als vor ich sag mal, ein, zwei Jahrzehnten. Das heißt, man kann sich ohne groß zu rechnen darlegen, dass die niederen Skigebiete, also die beide unten liegenden Skigebiete, mit Problemen zu kämpfen haben und perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich betreibbar sind. Jetzt die Frage, wie reagiert man darauf?
Weil das ist eine aktuelle Situation. Ne?
Das sehen wir auch ohne Studien. Das liest man auch in Medien und so weiter. Das ist so, ja. Gleichzeitig sehen wir, dass die Niederschläge durchaus da sind. Ja? Also wenn es kalt ist und wenn es Niederschläge hat, dann hat es auch den Schnee, um Skifahren, alpine Skifahren natürlich weiter betreiben zu können. Das wird auch in Zukunft so sein. Also es wird eine Selektion geben von Skigebieten, der Größen nach und der Höhenlage nach auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch wirklich eine Diversifizierung vom Geschäftsmodell. Ja, also viele Skigebiete, die heute Skigebiete sind, haben schon ein gewisses Sommerangebot natürlich auch für Tourismus. Und das werden wir natürlich auch viel mehr sehen, diesen Wechsel zu einem Sommertourismus.
Okay, dann geht es eher Richtung Wandern und weniger Skifahren dann.
Sonstige Outdoor-Aktivitäten, Paragliden und you name it.
Christian, ich würde gerne einen kleinen Sprung machen und zwar auch mal über an die andere Seite der Weltkugel schauen, nach China. China ist ja eine angehende Weltmacht und die haben ja auch das Thema Nachhaltigkeit aufgenommen und umgesetzt. Also viele Städte, habe ich gehört, du kennst dich wahrscheinlich besser aus, sind schon grün. Man hat mit der Luftverschmutzung, hat die stark reduziert in vielen Städten. Wie siehst du China im Kontext von Nachhaltigkeit?
Also China ist ein sehr pragmatischer, China hat einen sehr pragmatischen Ansatz und China ist unglaublich stark in dem, was wir als nachhaltige Entwicklung empfinden würden. Ich greife mal verschiedene Themen auf. Also die Elektrifizierung vom Verkehr ist auch wiederum aus Eigeninteresse. Man möchte natürlich chinesische Elektroautofirmen fördern, aber es ist sehr stark fortgeschritten. Und das sieht man natürlich aus europäischer Perspektive mit Sorge für die heimische Industrie. Aber eben das ist der Fakt, den China schafft in dem Bereich. China hat die weltweit größte Zuwachsrate von Waldflächen. Wir diskutieren
von Waldflächen.
Von Waldflächen, ja.
Wirklich?
Und, aber eben nicht aus einem, ich kann nicht in die chinesische Regierung schauen, ich möchte auch dafür nicht sprechen, aber es wirkt von der Kommunikation eher nicht aus einem, ich sag mal, Punkt, dass man sagt, okay, wir möchten wirklich Naturschutz fördern und so weiter, sondern aus wirklich sinnvoll nachvollziehbaren Interessen. Also China hat Probleme innerstädtisch mit Luftverschmutzung, außerstädtisch mit Verwüstung, also Wüstenbildung und fortschreitende Wüstenbildung und Erosion. Und was kann man dagegen machen? Ja, indem man zum Beispiel massiv aufforstet und dann versucht, eben halt die Wüstenfortschreitung einzudämmen, die Erosion durch Bäume einzudämmen. Und es funktioniert ja, das wissen wir auch, dass es funktioniert. Ja? Und China wendet es aber halt on scale an, weil das Land einfach sehr, sehr groß ist.
Und die ziehen das dann auch wirklich durch? Also das geht dann von der Regierung top-down runter, und die sagen, wir bauen jetzt, ich weiß nicht, Tausende von Hektar an Wald an.
Das ist einfach eine Möglichkeit, ein Land zu organisieren. Das ist eben, wie China sich entschieden hat. Und eben auch, wie zum Beispiel die Energiepolitik entscheidet. Ja, also in China hat eine unglaubliche Aufwachsrate an erneuerbaren Energien. Auch da kann man sagen, ja, das ist... China möchte sich entwickeln und hat dementsprechend einen unglaublichen Energiebedarf und macht das Ganze aber halt auch gleich auf eine Art und Weise, die zum Beispiel Luftverschmutzung in Grenzen hält im Vergleich zu einem Aufwachs von Kohlekraftwerken. Und dieser, ich sag mal, auf der einen Seite Pragmatismus verbunden mit wirklich den langfristigen Zielen ist schon was beeindruckend ist und was China auch sehr gut umsetzt.
Also auch Luftverschmutzung hat China stark reduziert in den großen Ballungsgebieten.
Es gibt ein auf Deutsch blaue Himmel, auf Englisch Blue Skies Programm, also wo der Hintergrund ist, dass man eben diesen Smog so weit reduzieren möchte, um wirklich wörtlich wieder blaue Himmel über den Großstädten zu haben, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Christian, zum Abschluss des Gesprächs hätte ich noch ein paar Fragen zu deiner Person, auch ein bisschen was Persönliches, dass unsere Zuschauer ein bisschen mehr von dir erfahren. Das ist auch eine Frage, die ich immer gern meinen Gästen stelle, nämlich welche Superpower, wenn ich dir jetzt eine zur Auswahl geben würde und du rennst jetzt mit einer zusätzlichen Superpower neben all deinen Superpowern, welche würdest du dir auswählen?
Das hauptsächliche Problem, warum wir so etwas wie Klimawandel überhaupt diskutieren und warum es gefühlt relativ träge behandelt wird, ist aus meiner Sicht die zeitliche Diskrepanz. Ja, wir haben auf der einen Seite Klimawandel, der findet statt auf Ebene von Jahren, Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten. Ja, und wir wissen aber, dass das System ist sehr träge. Wenn es mal im Gang ist, ist es im Gang. Ja, also wenn wir heute aufhören würden zu emittieren, würden die Meere trotzdem ansteigen, wird es trotzdem warm werden und so weiter. Also diese Zeitskala von Jahrzehnten, und dann haben wir auf der anderen Seite die Zeitskala, in der wir alle Leute, die wirtschaftlich tätig sind, Leute, die politisch tätig sind, wir alle denken, nämlich Legislaturperioden, einige wenige Jahre, Managementverträge, einige wenige Jahre. Und da gibt es diese zeitliche Diskrepanz zwischen unserem Denken und den Strukturen, die wir aufgebaut haben, und dem System, das wir jetzt eigentlich angehen müssen, zu beheben. Wenn ich mir eine Superpower aussuchen dürfte, dann wäre es die Möglichkeit für uns alle, mehr in diesen längerfristigen Zeiträumen zu denken und zu verstehen, wenn ich heute was tue oder eben auch nicht tue, dann hat es Auswirkungen in die Zukunft.
Da ist ja China ganz gut drin, oder? Dieser langfristige Horizont.
Ja. Das ist möglich, ja, aber ich wehre mich immer dagegen, so ein bisschen zu sagen, nur weil wir ein viel im Vergleich jetzt zu China, ja, ein viel liberaleres und demokratischeres System haben, dass wir nicht entscheidungsfähig wären oder dass wir vielleicht zu sehr diskutieren. Das ist nicht meine Haltung. Ich finde unser System wunderbar. Und gleichzeitig aktivieren wir aber das, was wir alle wissen, zu wenig in das, wie wir entscheiden und was wir tun.
Abschlussfrage, Christian. Wenn du dir jetzt eine Autobiografie kaufen würdest, welche wäre das? Von einer bekannten Person, die man so kennt.
Von einer bekannten Person,
ja, gut. Genau.
Ich würde wahrscheinlich, nachdem ich die von Attenborough schon gelesen habe, würde ich die von Jane Goodall kaufen. Primatenforscherin, die ihr quasi Leben im Dienst der Primatenforschung verbracht hat und die Erstaunliches geleistet hat mit einem unglaublichen Durchhaltewillen, den ich in großen Teilen bei vielen anderen bekannten Persönlichkeiten nicht unbedingt sehen. Also ich glaube, sie ist eine herausragende Person.
Ja, sehr spannend. Ja. Christian, hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Ich freue mich auf weiterhin spannende Gespräche in der Zukunft und wünsche dir weiterhin Erfolg mit Sustain Account.
Vielen Dank dafür.